Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Briefe an Behörden. Heute, nach längerer Pause, eine ganz spezielle Folge, die wir live in Salzburg in der Academy Bar aufnehmen. Als Thema für diese Folge habe ich Körpertexte und Körperbilder ausgewählt. So gibt's was zu hören und für die Anwesenden auch zu sehen. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist Ingrid Schreier, die seit vielen Jahren am Mozarteum Salzburg in der Malereiklasse wirkt. Und herzlich willkommen. Und die Verbindung zwischen Körpertexten und Körperbildern habe ich gesponnen über das neue Format, das ihr da jetzt im Mozarteum habt, und zwar, dass ihr Disposition Akt genannt habt. Und wir sind ganz interessiert, was drüber zu hören. Also wir sehen da so ein Setting, aber vielleicht willst du uns drüber was erzählen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Teil eines Teams, du hast auch schon ihr gesagt. Und dieses Format ist federführend durch die Professorin Agnes Scherer ins Leben gerufen worden. Und nachdem ich aber schon so lange auch immer wieder in Kontakt mit dem klassischen Aktzeichnen war in früheren Jahren, und solange am Haus bin ich auch part of the game. Aktzeichnen ist ein ewig langes und scheinbar gleichbleibendes Format an Kunsthochschulen, das mehr oder weniger unverändert oder relativ ähnlich fortgeführt wird, wie es schon vor 150 Jahren auch praktiziert wurde. Und Disposition Akt heißt eben, dass wir Dinge in Frage stellen, also zerlegen sozusagen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum Aktzeichnen? Das hat bis lang ins 20. Jahrhundert hinein ja auch Sinn gemacht, insofern viele Künstler das als Grundlage für ihre Figurdarstellung verwendet haben. Das ist heute, wenn man sich anschaut, was jetzt auch in der Malerei bei uns passiert und in den anderen Disziplinen, ja sehr selten der Fall, dass jemand eine proportionsgetreue, realistische Kenntnis über einen Körper braucht. Ich sage nicht, dass es nicht verwendet wird. Es gibt diese Qualifikation nach wie vor. Die kann auch bei uns zumindest in eingeschränktem Rahmen auch geübt werden. Aber viel wichtiger ist jetzt in dieser Veranstaltung auch das Fach an sich, diese Disziplin auch in ihrer Gewordenheit und in ihren Bedingungen und auch in ihren Auswirkungen zu verstehen. Und da sind wir relativ schnell dabei, dass das Setting auch mit Machtverhältnissen verbunden ist. Dass hier auf dieser Abbildung die modellstehende Person verhüllt ist durch eine Stola aus einem japanischen Urlaub, hat sie die mitgenommen, ist eine Musikerin, bildet ganz schön ab, wie verändert Aktzeichnen bei uns stattfindet, dass es nicht so sehr darum geht, anatomisches Studium zu betreiben. Wenn das jemand will, dann gibt es auch dafür genügend Raum. Wir haben aber hier jetzt in dieser Präsentation keine Fotos von nackten Modellen, ganz bewusst. Wir nehmen die auch gar nicht auf, sondern eher solche, die das andere zeigen. Und in dem Fall hat die Musikerin auch selbst sich diese Stola übergeworfen. Und das Interessante ist hier zum Beispiel, was zeichnet man aus der Vorstellung, was zeichnet man aus der Ahnung heraus, was bleibt über, wenn ich das Sichtbare wegnehme an Leiblichkeit, an Atmosphäre.
Und wichtig ist mir, scheint mir schon dieser Grundgedanke, dass das Modell nicht Objekt ist, sondern einbezogen wird in die Gestaltung, quasi ihre eigenen Ideen einbringen kann und das Ganze in einem Dialog stattfindet und nicht sozusagen.
Also wir haben einmal pro Monat eine Diskussionsveranstaltung. Das Zeichnen steht pro Semester unter einem Themenblock, da werden wir dann auch noch dazu kommen zu einigen von diesen Themenblöcken. Und bei diesem Diskussionstermin ist es ganz wichtig, dass das Aktmodell auch sich aktiv einbringen kann, mitdiskutieren, sofern Interesse besteht, gibt es keinen Zwang, weil nämlich in der Geschichte des Aktzeichnens immer eine sehr klare Hierarchie war. Hier ist der Künstler, ich sage jetzt bewusst der Künstler, weil die meisten eben männlich waren, und tiefer drunten steht dann das Modell, das meistens eine Frau, nicht immer, aber natürlich auch sehr häufig weiblich war, und über das Verhältnis Maler und Modell gibt es Filme, und wir denken an Picasso und wissen auch schon, dass da immer noch was anderes mitschwingt, auch das Begehren, und viele von Picassos Modellen waren auch die Musen, die ihm auch anderweitig zu Diensten standen. Und bei Lucian Freud, dem Enkelsohn von Sigmund Freud, gab es ein ganz spezielles Verhältnis zu seinen Modellen, aber es ist das Setting fast immer so, eine Menge Personen, die sich hinter der Staffelei verkriechen können, betrachten sehr aktiv einen exponierten Körper, der in der Mitte steht, der gewissermaßen umringt wird und auch noch dazu meistens relativ schlecht bezahlt für diesen Job.
Und da war auch dieser Vergleich mit dem anatomischen Theater. Also das anatomische Theater geht auch in der Geschichte weit zurück und greift so in meinen Bereich der Medizin hinein. Das waren tatsächlich öffentliche Sezierungen von Leichen. Und die Menschen auch bester Gesellschaft und Damen haben sich da gruppiert rundherum und die Ränge hinauf und haben eben diesen Mediziner betrachtet, der diese Leiche geöffnet hat. Also das ist so ein ähnliches Setting. Schauen wir mal ein bisschen weiter.
Genau, hier sieht im Rahmen unseres letzten Open House Rundgangs eine Ecke eines Raums, der von oben bis unten mit den Ergebnissen dieses Aktzeichnens oder dieser Disposition Akt Lehrveranstaltung vollgepflastert war, allerdings gegliedert nach Kapiteln. Man sieht da im Eck hinten ein großformatiges Poster, da steht drüber The Body in Pieces. Und da gibt es dann sozusagen auch einen kleinen Abriss der thematischen Struktur. Und wir haben dann versucht, die Zeichnungen, die ein Thema ganz gut exemplifizieren, thematisch zu gruppieren und so eine Art Cluster zu machen. Und da, das ist jetzt eine Ausstellung gewesen aus 2 Jahren, dieses durchaus auch experimentellen Formates, weil es ist ja eine eigene Sache, ob man sich was theoretisch und auf der Reflexionsebene vornimmt und zerlegt und wie man das dann direkt in die Zeichnung übersetzt, das geht ja nicht so auf Kommando. Das heißt, es sind immer Annäherungsversuche und trotzdem verändert es allmählich, auch wenn das Setting bei uns ähnlich ist, die Zeichnenden außen, das Modell innen, verändert es die Haltung und auch die Selbstermächtigung. Ja.
Es bleibt einem auch immer, ich habe also die Lehrveranstaltung einmal besucht und die Gedanken, die einzelnen Themen, die man hat, die Bilder, die man gesehen hat, die Gedanken, die man sich dazu gemacht hat, die bleiben einem ja auch, während man das Aktzeichnen macht. Das schaltet man jetzt dann nicht aus und sagt, das ist jetzt das, sondern dann bezieht man schon das theoretische Material, das man vorher besprochen hat, mit ein. Und das waren eben noch so diese Hauptkritikpunkte, kann man sagen, am klassischen Aktzeichnen. Diese eben Wahrnehmungs- und Machtstrukturen, die sie ja aufbrechen wolltest und die du ja auch schon sehr gut jetzt dargelegt hast. Und das Zweite.
Also der Körper wird natürlich auch sehr oft idealisiert und überhöht. Er wird zum Objekt gemacht, auch verfügbar gemacht und auch überhöht.
Genau, da haben wir zum Beispiel dieses Bild vom vitruvianischen Menschen, also da, wo Leonardo da Vinci da versucht hat, diese Thesen von Vitruv umzusetzen in ein Bild. Und da kann man schon davon ausgehen, dass diese Idealisierung des Körpers auch weitergewirkt hat gesellschaftlich und auch dann eben die Medizin oder auch Biologie mit beeinflusst hat, was ist normal und was ist krank, pathologisch und so weiter. Auch wenn das die Beziehung natürlich jetzt nicht 1:1 ist, dass nicht jeder Kranke ist, der so, nicht so aussieht. Aber es postuliert natürlich auch den weißen Mann quasi.
Genau, also der weibliche Körper wird auch als abgeleitet aus dem männlichen gedacht. Das ist in der Bibel ja mit der Rippe Adams auch schon ausgedrückt. Und hier sind die idealen Maßverhältnisse halt auf den männlichen Körper umgelegt, die auch was mit Geometrie und Mathematik zu tun haben und der Kopf geht 7-mal in den Körper und all diese Dinge so entsprechen, also diesem von der Stange Korpus entsprechen wenige Menschen in Wahrheit, also man merkt das im Kleidergeschäft, wenn man sich die Jeans dann kürzen oder muss und daher gibt es einfach diese Frage, ob alles, was abweicht in irgendeiner Form, wie das Platz hat und wie sich das repräsentiert fühlt. Oder was passiert auch mit Menschen, die nicht die eindeutige Geschlechtszuweisung in männlich oder weiblich verkörpern?
Ja, inwieweit die in diesem Ideal dann auch Platz haben, sozusagen.
Es gibt in den 70er Jahren, ist von John Berger, einem wichtigen Kunsthistoriker, ein Buch geschrieben worden, das Bild der Welt in der Bilderwelt. Und er hat diesen männlichen Blick, der sich quer durch die Kunstgeschichte meist auf Frauen bezieht, sehr, in einem sehr, sehr schönen Ansatz und mit vielen Beispielbildern dargelegt. Auf das beziehen wir uns auch immer wieder.
Ja, und eine Strategie, die ich da jetzt auch projiziert habe, ist eben, ja, sich den Raum zu nehmen, ein bisschen die Selbstinszenierung als Aneignungsstrategie steht da. Also sich nicht so zu exponieren, sondern selbst sich zu ermächtigen oder tätig zu werden, oder?
oder auch Dinge auf die Spitze treiben. Also ja, aber hier wollte ich nur kurz sagen, die kleine Meerjungfrau, die Nixe, ist ja, man kennt es von Disney, aber man kennt es auch von Hans Christian Andersen. Und es ist sozusagen der Inbegriff der Sehnsucht, der unerfüllten Liebe, des Begehrens, die ist sozusagen auch ein Wesen, ein Elementargeist, den man irgendwie erhaschen und fangen möchte und dessen man aber nicht habhaft wird. Und indem sozusagen die weibliche Person sich selbst in diese Rolle fügt, macht sie ja Dinge wieder sichtbar. Also dieses Überinszenieren und auf die Spitze treiben ist eine Möglichkeit, Dinge aufzuzeigen.
Ja, und ich habe jetzt da auch aus meinen Dingen ein bisschen was herausgesucht, dieser männliche Blick auf das passive Objekt. Ich bewege mich ja im 19. Jahrhundert und von meinem Dr. Karl Maffei habe ich ein Zitat von 1830, also ich zitiere, aus einem Bericht, den er geschrieben hat über die Frauen im Lungau. Die Weiber sind mit sehr wenigen Ausnahmen durchaus klein, dick an Schultern und Lenden breit, mit stark nach vorwärts gebogenen Lendenwirbelknochen, mit großem Bauche und starken Gesäßmuskeln. Sie sind das Gegenteil von dem, was man schlank nennt. Muss man auch wieder immer, wenn man solche kollektiven Körperbeschreibungen ansieht, also das in dem Fall aus einer medizinischen Topografie, darauf hinweisen, wie problematisch das ist, wenn man Menschen eben wertet und auch in so Kategorien bildet, weil wir alle wissen, wo das im 20. Jahrhundert hingeführt hat, im Nationalsozialismus, wo eben Menschen so stark abgewertet worden sind, dass ihnen auch das Recht zu leben abgesprochen worden ist. Und zur ziemlich gleichen Zeit lebt im Lungau der Augustin Winkelhofer, ein Priester, und der schreibt ebenfalls über die Lungau und die GebirgsbewohnerInnen. Im Allgemeinen ist der Körper wohl gebaut, rüstig und stark. Die harten und gefahrenvollen Arbeiten auf Bergen machen viele Leute zu Krippeln und das Streusammeln in den Morästen des Pinzgaues viele im Alter kontrakt, also zusammengezogen. Ich finde es immer sehr interessant, wenn jemand darauf hinweist, dass tatsächlich auch die Arbeit und das Leben, also den Körper formt. Also bei den Ärzten ist es oft so, sie stellen fest, dass viele Menschen bucklig sind, aber stellen keinen Zusammenhang her, dass das oft ja von der wirklich sehr schweren körperlichen Arbeit kommt und dass damals die Menschen schon ein bisschen anders ausgeschaut haben als heute. Es gab keine Zahnspangen, es gab keine adäquate Wundversorgung. Es gab, also die Menschen hatten Narben, die Menschen waren eben Krüppel zum Teil. Also wenn sie sich mal was gebrochen haben und das schlecht zusammengewachsen ist. Also es war ein anderes Erscheinungsbild als heute. Wir haben zuerst darüber gesprochen, dass ihr verschiedene Schwerpunkte gesetzt habt in der Zeit, also in diesen schon vielen Semestern, wo das läuft, dieses Disposition-Akt. Und der aktuelle Schwerpunkt ist eigentlich so ein Mensch-Maschine-gedanklicher Schwerpunkt-Hintergrund. Und ich habe da ein Bild rausgesucht, weil wir über das gesprochen haben, vom Frankenstein, also wo ein künstliches Monster erschaffen wird. Und es ist tatsächlich genau, die Geschichte ist genau aus der Zeit, wo auch meine Forschungszeit ist, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Autorin Mary Shelley inspiriert worden ist von Versuchen mit galvanischer Elektrizität. Also da gab es so Versuche, wo man tote Menschen scheinbar wiederbelebt hat, indem man durch Strom durchgeleitet hat und dann eben Zuckungen entstanden sind. Und da wollte ich nur ein ganz kurzes Beispiel sagen, weil ich es wirklich sehr interessant finde. Der 66-jährige Anton Buchmann, der war zweiter Leibarzt des Erzbischofs, und er hat einen Entwurf für den Landschaftsphysiker im Lungau geschrieben. Also der Arzt ist entsendet worden in den Lungau und er hat ihm quasi eine mehrseitige Anleitung mitgegeben, was er dort tun soll. Und da hat er unter anderem geschrieben: Da bekanntlich in dem Lungau so viele Gehörlose sind und das Galvanisieren mittels des voltaischen Säule in diesen Gebrechen so herrliche Dienste geleistet hat, so wird ihm aufgetragen, sich mit einem solchen Apparate und den Anleitungsbüchern zu versehen, mit gehöriger Vorsicht die Versuche anzustellen und seinerzeit den Erfolg hierher zu berichten. Also er hat ihm aufgetragen, so einen Elektrisierapparat quasi mitzunehmen in den Lungau und dort die Leute zu elektrisieren. Und es ist insofern bemerkenswert, weil das war im Jahr 1802 und diese Voltagesäule, das war die erste praktikable Batterie, die ist erst 1800 vorgestellt worden und eine Publikation zu dieser galvanivoltaischen Gehörgebekunst gibt es erst im Jahr 1802. Und selbst in diesem erzbischöflichen Salzburg, das wir uns ja vielleicht rückständig manchmal vorstellen, war doch der Kontakt offensichtlich zur weiten Welt sehr vorhanden, weil wenn der 1802 schon gewusst hat, dass 2 Jahre vorher diese Batterie vorgestellt worden ist und dass das gut ist für Gehörlose, dann finde ich das ganz schön fortschrittlich und erstaunlich für die damalige Zeit.
Also der Roman Frankenstein ist ja mehr oder weniger in einer Nacht- und Nebel-Aktionswoche, muss man sagen, am Genfer See geschrieben worden von Mary Shelley, die dort irgendwie aufgrund des schlechten Wetters auf die Idee verfallen ist, in ihrem Zirkel mit Lord Byron sich Schauermärchen zu erzählen. Und dieser Zirkel, gibt es auch ein sehr schönes Hörspiel über diese Zeit der Entstehung, hat sie tatsächlich, das waren künstlerische, also Literatenpersonen, die sich natürlich mit Naturwissenschaft und mit dem, was es mit den Menschen macht, auseinandergesetzt haben.
Das ist die Voltagesäule, ich habe es leider unterschlagen, sorry. Ja.
Und die kunsthistorische Epoche ist eben die Romantik, die als Gegenreaktion auf die Aufklärung, die mit dieser Technisierung einhergeht, die auch Angst macht, operiert. Und die meisten kennen diese Geschichte von Frankensteins Monster, das ja erstaunlicherweise nicht im total ausgeleuchteten Labor, sondern eben im nächtlichen Dunkel nach jahrelanger Mühsal dadurch entsteht, dass dieser fast wahnsinnig gewordene, mit alchemistischen Theorien operierende Frankenstein Leichenteile zusammennäht und die wieder zum Leben erweckt. Und warum das jetzt so ein Revival feiert, das ist ja gerade jetzt auf Netflix die neueste Version herausgekommen, hängt ziemlich sicher damit zusammen, dass dieses Urbestreben, Leben zu schaffen, immer einhergeht mit dieser Urangst, dass man dieses neue Leben über den Kopf wachsen könnte oder überhaupt gefährdend für die Menschheit. Also in der Frankenstein-Geschichte gibt es ja sehr viele Opfer und Tote, und zwar die Nächsten und Engsten und Liebsten sind. Und dieser Homunculus oder der Android, würde man heute sagen, führt uns auch dazu, zu dieser berechtigten Sorge, wann KI ein Bewusstsein oder etwas, was als Bewusstsein zu bezeichnen sein könnte, entwickeln wird.
Und sich dann gegen uns richtet sozusagen. Wie der,
so, ja. Man kann sich das so vorstellen bei uns, da gibt es bei den Studierenden auch große Begeisterung dafür. Wir haben einmal einen Teil der Hörversion angehört, wir haben aber immer auch Leseeinheiten, die man in Hausarbeit erledigt, 50 Seiten bis zum nächsten Mal und dann gibt es wieder Diskussion drüber. Und wir werden uns auch einen der ersten Filme anschauen. Und wie das jetzt in die zeichnerischen Settings einfließt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Teil operieren wir mit eben diese Gliedmaßen, die da zusammengefügt werden, dass wir zum Beispiel Puppen haben, die interagieren in einem theatralen Setting. Da, wie du da warst, war ein Puppenkopf, der leicht versetzt neben das unter einem Tuch verborgene Modell gelegt wurde. Und da gibt es jetzt so atmosphärische Annäherungen oder dass zum Beispiel eine Lichterkette, das Zeichnen fast im Dunkeln stattfindet. Man sieht gar nicht genau auf das Blatt, aber Lichterkette schafft diese Atmosphäre. Also es geht viel mehr um Fantasie und Atmosphäre und weniger um die Anatomie.
Wir greifen ein älteres, bereits durchgeführtes Thema auf und das ist eben Märchenkörper, Körpermärchen. Und ich habe schmunzeln müssen an den Rändern der Welt. Also sind ja diese Geschichten angesiedelt schon aus der Antike, dass es an den Rändern der Welt Menschen gäbe, wie auch immer, denen die Füße bei den Ohren hinauswachsen oder so. Und aus der Zeit, wo ich jetzt da forsche, im 19. Jahrhundert, muss man ja von Salzburg aus gesehen schon sagen, dass auch der Lungau sich ein bisschen am Rande der Welt befunden hat. Natürlich nicht wirklich, aber es gibt natürlich keine Autos, keine Tauernautobahn und 24 Stunden war man unterwegs, wenn überhaupt es möglich war, in den Lungau zu kommen. Und den wollte ich euch nur zeigen. Das ist ein Hofzwerg, den habe ich fotografiert vorletzte Woche in Innsbruck. Und die Inszenierung finde ich irgendwie so wunderbar, weil der so ein Cape anhat. Das ist wie ein kleiner Superstar, kommt er da daher. Und eigentlich gar nicht bemitleidenswert, sondern eigentlich Eigentlich wie ein Star, ja.
Zwergwuchs war auch einmal ein Thema. Da haben wir eine Geschichte gelesen, die war wirklich schauerhaft. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen noch kennen. Hassloch in Rheinland-Pfalz hat das sogenannte Lilliputanerdorf angeboten als Touristenattraktion. Ähnlich wie, wie die berühmten Völkerschauen, ja, konnte man in Wohnwegen untergebrachte, kleinwüchsige Menschen dort wie Zootiere betrachten. Und die konnten dann ab und zu haben die dann die Vorhänge zugezogen, aber im Wesentlichen waren sie wirklich ausgestellt. Und ja, weil du gesagt hast, der Lungau ist sozusagen auch schon die Peripherie. Man geht ja, also das ist immer die Frage, von wo ausgehend. Also das eurozentristische Zentrum wird meistens genau dort, wo die Macht ist, gedacht. Und alles, was am Rand, an der Peripherie liegt, ist bestimmt abweichend und gefährlich, monströs, barbarisch. Die Barbaren sind ja auch die Fremden, das ist ja Synonym für Fremde. Und wird eben vom Hörensagen, weiß man, dass die Fell von oben bis unten haben und was weiß ich alles, ja. Und damit legitimiert man natürlich auch, wenn die dann sozusagen so anders sind, sind sie vielleicht gar keine Menschen. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen, heißt es im Christentum. Wenn die das Christentum nicht haben, vielleicht sind sie gar keine Menschen. Daraus leitet man auch die Sklaverei dann ab.
Ja, es sind jetzt nur ein paar Beispiele, wo wir thematisch teilweise schon näher drauf eingegangen sind. Und ich habe jetzt da einen Auszug aus einem Text. Tatsächlich stellt sich Karl Maffei oder beantwortet Karl Maffei auch die Frage, sind Kretine, also ich sage das jetzt einfach, das Wort so, wie es damals gesagt wurde, also unter Kretinismus versteht man im Prinzip körperliche und geistige Behinderung, die aber meistens, also in allermeisten Fällen mit einem Kropf einhergegangen ist und aus einem Jodmangel resultiert hat. Und tatsächlich stellt sich eben Karl Maffei die Frage, ob Kretiner eine eigene Menschenart irgendwie sind, kommt aber zu dem Schluss, es handelt sich tatsächlich um Menschen. Bei den Kretinen, er selbst hat sich nämlich sehr für das Thema interessiert, er ist in Hallein geboren, hat seine Dissertation schon über Kretine geschrieben und im 1844 ein Buch konnte er herausgeben mit Beschreibung von Kretinen. Und er hat sein Bestreben war, zu versuchen, irgendwie zu finden, aus welchen Lebensumständen es zu diesem Kretinismus kommt und ob man irgendwelche Parallelen zwischen den Körperformen von den einzelnen Kretinen finden kann oder eben nicht. Und das hat er eigentlich sein Leben lang gerungen. Er hat das nicht herausgefunden, aber er hat eigentlich ja, viele Beschreibungen von Kretinen hinterlassen, eben in diesem Buch. Und ich eine ganz kurze. Mir schon lange bekannt, hatte ich Gelegenheit in den Jahren 1811, 12 und 13 diese Familie genau und genügend betrachten und beobachten zu können. In dem letzten dieser Jahre fand ich die immer noch gleich bewegliche Frau in einem Alter von beiläufig 54 Jahren, also die den Kretin betreut hat, gesund und ihre Geschäfte mit gleicher Emsigkeit und Ordnung versehend wie früher. Der Kretin erschien mir im nachstehenden Bilde, beiläufig 44 Jahre alt, Mister in aufrechter, nicht aber gestreckter Stellung, 5/5/6 Altpariser Fuß an Höhe und besitzt einen ungemein starken, festgebauten, knochigen Körper, den er, wenn er ohne Anregung sich selbst überlassen ist, etwas senkt. Sein Knochenbau ist durchaus massiv, stark und kräftig, der Körper ist nicht fett, aber flächsig. Und dem ungeachtet sind dessen Bewegungen langsam und unbehülflich. Das Fleisch ist fest, die Sehnen sind dick und die Haut schlapp und wie locker über den Körper gezogen. Die Hautfarbe des genannten Körpers ist ein schmutziges Weiß, die Hände und das Gesicht spielen ins Braune. Ich habe da denken müssen, tatsächlich besitzt sie so einen Muskelanzug, also so eine Art innere Haut oder unter der Haut, die man sich über die Haut zieht irgendwie, ja.
Ja, wir haben verschiedenste Accessoires, eben den Fischschwanz haben Sie schon gesehen und dieser Muskelanzug, den kann man im Internet bestellen, der ist natürlich überhaupt nicht anatomisch, wird sehr aussagekräftig, sondern nur andeutungsweise. Der hat aber den riesen Vorteil, dass egal wer reinschlüpft, immer ein Ausdruck entsteht, also in dem Fall ist es eben jetzt eine kräftige Person und der ist aber so elastisch, dass man ihn, also ich hatte ihn am Anfang, wo ich den Vogelkopf gesehen habe, da stecke ich drinnen, da war auch dieser Muskelanzug plus Fischschwanz. Und die Verwandlung ist einfach ein Riesenthema. Wir hatten einmal das Thema Kafka, Panzer, also der Gregor-Samsa-Käfer und dazu auch Arnold Schwarzenegger als Muskelprotz, wo man sich die Frage stellt, ist das auch eine Art Verpanzerung? Also Verwandlung ist auch so ein Thema, das uns immer wieder interessiert und begleitet.
Was ich auch noch anmerken muss, was mir eigentlich immer begegnet, diese Beschreibungen sind auch immer anonymisiert von den Ärzten.
Also da, ja. Weiß man nicht. Wir haben übrigens auch die Regel, wenn ein Modell auf einer Zeichnung wiedererkennbar ist, wird vorher gefragt, sofern man diese Zeichnung verkaufen möchte oder im Internet oder sonst irgendwo auf Instagram posten, dann ist immer die Urheberschaft und der Datenschutz sozusagen ein Thema.
Ja, wir sind jetzt immer quasi noch beim Thema Märchenkörper, Körpermärchen. Da ist natürlich viel an Parallelität oder ähnlichen Dingen. Ich habe da ausnahmsweise auch ein Bild, weil das veröffentlicht wurde, diese Beschreibung von zusammengewachsenen Zwillingen. Und es war tatsächlich zusammengewachsene Zwillinge, die an den Hinterkopf zusammengewachsen waren und da vorne und hinten ein Gesicht hatten. Also die wurden 1814 geboren und hatten natürlich damals keine Überlebenschance. Da kommt natürlich auch immer gleich der Gedanke an den Januskopf mit den beiden Gesichtern. Also diese Verbindung von Märchen oder in dem Fall ist es Mythos. Ja. Und ich lese nur ganz kurze Beschreibung. Der gemeinschaftliche Kopf hatte zwei Hinterhäupter und zwei einander entgegengesetzte Gesichter, wie es in der Abbildung an der ersten und zweiten Figur zu sehen ist. Im Durchschnitte hatte der Kopf von einem Hinterhaupt zum anderen 4,5 Zoll und von einem Gesicht zum anderen 3 Zoll. Die Länge vom Scheitel bis zur Fußsohle 10 Zoll. Der aus zweien zusammengeschmolzene Rumpf hatte 4 obere und 4 untere ganz ausgebildete Extremitäten. Also das ist auch so eine Strategie, natürlich diese Objektivierung durch Maße, weil ja solche Beschreibungen des ja dann schon toten Körpers, das ist natürlich schon auch etwas, glaube ich, was, ja, ich kann mich jetzt schwer in einen Mediziner hineinversetzen, aber was einem auch nahe geht natürlich. Andererseits ist natürlich für den Mediziner die Gelegenheit, die er vielleicht nur einmal im Leben hat, diesen Körper zu beschreiben, weil er das eben so ganz selten nur sieht.
Ich meine, in dem Fall ist das ja durchaus auch respektvoll. Also ich habe jetzt vor kurzem gerade den Film über Mengele gesehen. Der hat ja diese fürchterlichen Devianzen, das hat ihn besonders interessiert, aber wir wissen, wohin das geführt hat.
Ja, und eigentlich jetzt unser letztes gemeinsames Kapitel und das letzte, was wir auch schon bei der Ausstellung gesehen haben, The Body in Pieces, war auch so ein Schwerpunktthema von euch. Ja, das beruht irgendwie auch teilweise auf einem Essay, der das feststellt, dass mit der Moderne auch zu einer Fragmentierung des Körpers kommt.
Also einerseits plötzlich gilt der Torso als ästhetisch reizvoll und ansprechend, also der Rumpf ohne die Arme, aber auch vor allem auch ohne das Subjektivität verleihende Gesicht, den Kopf. Das ist ja auch ein eigenes Genre, also Aktzeichnen und Porträtzeichnen sind historisch zwei verschiedene Kategorien, die nicht vermischt werden. Wir unterwandern das bewusst und erlauben sozusagen, also als ich studiert habe oder der Thomas war irgendwie Aktzeichen, da geht es jetzt ums gesamte Große und nicht um das Gesicht, ist jetzt so nicht mehr die Maxim. Aber dieser Torso ist auch als ein Teil, der mit Nostalgie und Sehnsucht nach der organischen Ganzheit eben aufgeladen ist. Das heißt, es ist eine Projektionsfläche für etwas, was unwiederbringlich verloren ist. Und Linda Nochlin, weil du diesen Essay da erwähnt hast, geht so weit zu sagen, dass der Bruch mit alten Machtverhältnissen des Absolutismus, also dieser monarchische Körper, zerstückelt wird und dass die Guillotine eine Metapher für das Fragmentieren wird. Und infolgedessen hat ja dann auch die Fotografie sich entwickelt, die ranzoomt, die Ausschnitte nimmt. Und im 20. Jahrhundert ist es uns völlig selbstverständlich auf jedem Plakat, dass bis hin da jetzt zu diesem Foto hier an der Wand, dass Körper abgeschnitten werden und wir zweifeln nicht daran, ob da jetzt noch eine Schädeldecke vorhanden ist oder nicht. Das war nicht immer so. Degas hat damit begonnen, irgendwie die Dinge an den Rand zu setzen. Und es ist auch eine sehr, sehr beliebte Strategie der Werbung, die daraufhin abzielt, die Teile eines Körpers wie einen Setzkasten zu optimieren. Es gibt die Fußcreme und es gibt die Handcreme und das sind zwar verschiedene Creme und es gibt das Shampoo und die Gesichtscreme und diese Partialisierung ist auch eine sehr, sehr gute Kommerzialisierungsstrategie.
Ja, und das, im 19. Jahrhundert ist tatsächlich auch in Salzburg die Tendenz dazu, sich anatomische Sammlungen anzulegen, also Sammlungen von Teilen, die nicht unbedingt pathologisch sein müssen. Also pathologisch heißt, dass man sich erkrankte Körperteile sammelt oder anatomisch einfach aus Leichenteilen. Das ist in der Medizin nämlich auch nicht von Anfang an der Fall, einfach aus dem Grund, weil die Menschen nicht zerlegt werden wollten nach ihrem Tode. Das war eigentlich unehrenhaft. Außerdem war die Medizin da auch noch geteilt in zwei Teile. Die, die sich mit dem Äußeren des Körpers befasst haben, das waren die Chirurgen und Wundärzte. Das hängt zusammen mit den Barbieren. Und die Mediziner, die haben sich auf das Innere des Körpers bezogen und sozusagen also nur quasi, was man heute sagen würde, Medikamente verschrieben. Also irgendwie versucht, da zu diagnostizieren. Und es ist erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, dass diese Disziplinen wirklich zusammenfließen und es dann auch diese spezielle Ausbildung für die nur Wundärzte dann im Laufe des 19. Jahrhunderts auch nicht mehr gibt. Nur in Salzburg. In Salzburg gibt es am allerlängsten von der ganzen Monarchie und deswegen gibt es auch noch bis in die 1920er Jahre Wundärzte in Salzburg.
Ja. Und eine interessante Gegenreaktion in der Medizin wäre jetzt die Komplementärmedizin, die sozusagen das Ganzheitliche wieder ins Zentrum setzt.
Und richtig, an das habe ich auch denken müssen. Ja, ja. Also den Patienten als Ganzes zu sehen oder als eben nur der Summe der pathologischen und nicht pathologischen Teile sozusagen. Und da habe ich zwei Bildbeispiele mitgebracht. Das eine ist aus dem Band Über Idiotie mit besonderer Rücksicht auf das Stadtgebiet Salzburg. Wobei Idiotie ist dann nur also jede Form von psychischer oder geistiger Beeinträchtigung. Da hat ein für Salzburg sehr wichtiger Mensch, der Dr. Zillner, hat das die Schädelsammlung, die Salzburger durchforstet, um auf irgendwelche Merkmale bei den Schädeln zu kommen, die vielleicht in Zusammenhang mit den pathologischen Problemen der Personen gestanden wären.
Sieht aus wie eine Grottenhöhlenlandschaft, oder, dieses Schädeldach?
Ja, die Gehirngrotte. Und das andere ist nur ein Beispiel. Es gab dann eine große anatomische Sammlung in Salzburg, die nach dem Ende der chirurgischen Lehranstalt eben durch Salzburg an verschiedensten Plätzen war und dann in Teilen in das Haus der Natur übergegangen ist. Und allerletzte Reste, die noch nicht bestattet sind oder die sind jetzt im Nahen Turm in Wien und da auf dem Kleber kann man das noch lesen, da steht Anatomisches Museum Salzburg. Also das sind tatsächlich Salzburger, noch aus Salzburger Provenienz.
Meine Großmutter hat sich auch dem Anatomischen Institut verschreiben lassen.
Ja, jetzt haben wir keinen guten Schluss.
Doch, das hat sie als einen Dienst an der Menschheit, ist es ja auch.
Ja. Ich sage jetzt einfach, weil ich glaube, wir sind schon sehr weit mit der Zeit.
Ja, wir sind super in der Zeit.
Ja, dann sage ich, Ingrid, super, danke, dass du gekommen bist, dich zu diesem wirklich schwierigen Format da auch in Öffentlichkeit zu sprechen gestellt hast. Es hat mich super interessiert.
Ja, danke dir für die Einladung und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Verständnis, wenn Sie die nächsten Aktzeichnungen sehen, dass die nicht so ausschauen, wie sie vor 100 Jahren ausgeschaut haben oder auch nur vor 50.